Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, was Taylor da singt. And I lost you, the one I was dancing with in New York. No shoes, looked up at the sky and it was maroon. Klingt jetzt für mich auf den ersten Blick nicht übermäßig komplex, dieser Songtext, um nicht zu sagen einfach.
Ja, liegt Taylor Swift damit im Trend? Eine Studie der Uni Innsbruck behauptet gerade, die Songtexte kommerziell erfolgreicher Popmusik, die würden immer simpler. Eine doch sehr steile These.
Ist da was dran? Müssen wir schauen. Vielleicht hat sich die Popmusik in den letzten Jahrzehnten ja wirklich grundlegend verändert. Ist vielleicht mehr so eine Art kapitalistischer Vermarktungslogik unterworfen und wird deshalb immer flacher. Das wollen wir auf jeden Fall mal diskutieren im SWR-Kultur-Podcast Was geht, was bleibt.
Und dafür sind heute dran Pia und ich, Feline, und wir haben uns Jörn Glasenapp eingeladen, Medien- und Literaturwissenschaftler und bekennender Swiftie, also Taylor Swift-Fan. Hallo Jörn.
Hallo, ich freue mich.
Hi. Das gerade gehörte Maroon ist ja einer deiner Lieblingssongs von Taylor Swift. Tun wir ihr Unrecht? Ist der viel komplexer, als man beim ersten Hören meinen könnte?
Ja, ich glaube schon tatsächlich. Er ist ganz schön komplex und das auch schon am Anfang, gleich die erste Strophe bereits, die ein ziemlich enigmatisches Bild einer Beziehung entwirft und dann in dem Refrain plötzlich traumartig dieses Dancing in New York, No Shoes und so weiter entwirft. Und dann im zweiten Teil dann doch so die Konstellation einer zerbrechenden Beziehung aufzeigt. Und der Refrain wird plötzlich sehr viel schneller gesungen. Da bricht förmlich die Realität dieser Beziehung ein in dieses traumhaft schöne Bild des Tanzens. Das lyrische Ich blickt zurück und lässt diese Beziehung Revue passieren. Das ist schon große Kunst in jeder Hinsicht, musikalisch und lyrisch und natürlich im Zusammenspiel.
Ja, okay, dann entschuldige ich mich jetzt an der Stelle.
Ja, gar nicht schlimm,
Lasst uns vielleicht mal zuerst kurz schauen, was diese Studie überhaupt herausgefunden haben will. Die ist an der Uni Innsbruck entstanden. Das ist eine Art Computeranalyse von 350.000 englischsprachigen populären Songtexten, die seit den 1970ern veröffentlicht wurden. Und die sind, sagt die Studie, immer einfacher und leichter verständlich geworden, haben also eine sinkende lexikalische und strukturelle Komplexität. Das heißt, es gibt weniger Wörter, weniger unterschiedliche Wörter und weniger komplexe Sätze, sondern eher mehr Wiederholungen.
Das heißt also, die ForscherInnen haben einen vermeintlichen Trend ausgemacht. Texte der Popmusik, der populären Popmusik, sollen über die Zeit, in den letzten Jahrzehnten, einfacher und leichter verständlich geworden sein. Kann man dieser steilen These zustimmen?
Also vielleicht kann man das. Es ist eher die Frage, was soll dieses Ergebnis? Ja. Und wie messe ich Simplizität in einem Popsong? Also tatsächlich, wenn man dazu kommt, dass man sagt, einfacher und das Ganze wertend dann begreifen will, dass man sagt, schlechter, einfacher, schlechter etc., dann glaube ich, ist man sofort auf einem völligen Holzweg. Deswegen müsste man sehen, wie die ForscherInnen diese Studie gedeutet wissen wollen.
Weil ich muss sagen, mich hat diese Studie so ein bisschen getriggert. Ich war sofort in so einer Verteidigungshaltung. Ja. Das kann man doch so allgemeingültig nicht sagen. Und es wirkt vielleicht dann erstmal wie so eine früher war alles besser Haltung. Ja. Und dann auch bin ich skeptisch, weil wie sollte denn eine KI, ein Computer, die Doppelbödigkeit, die Zweideutigkeit von Texten erfassen können? Also liegt diese Auswertung der Texte nicht lieber bei zum Beispiel PopkritikerInnen?
Ich finde es total gut, dass du sagst, dass sich das getriggert hat. Warum wollen wir denn eigentlich, dass Pop uns intellektuell überhaupt fordert? Ist das jetzt so ein Distinktionsmerkmal von uns KulturjournalistInnen oder sowas in der Art? Also ich höre Tokotronic, ich höre nicht Scooter, so in der Art, weißt du?
Ja.
Ich finde tatsächlich, wir haben es hier irgendwie mit so einer Aufwertung der Sprache wieder zu tun, der Wortkunst und so das sinnliche Moment wird irgendwie ausgeblendet. Und natürlich bin ich absolut der Meinung, dass ein Popsong uns wirklich keine komplexen, gedanklichen, psychologischen etc. Dinge zu vermitteln hat oder dass daran sein Wert auszumachen ist. Also da kommt man, glaube ich, nicht so weit, wenn man erstmal so eine Trennung vornimmt und die Lyrics so abkapselt von der Musik. Das finde ich, also sagen wir mal, vom Versuchsaufbau unglücklich, sage ich mal.
Oder es ist im Gegenteil ein Kompliment. In der Einfachheit liegt ja oft die Stärke, also im Kondensieren von Informationen, im auf den Punkt bringen.
Genau.
Einfach ist für mich gar nicht so eine Beleidigung.
Absolut, das sehe ich auch so. Deswegen, die Studie wurde ja rezipiert, auch in der Presse. Und da wird sehr schnell Bob Dylan eingeblendet und dann wird gesagt, der hat den Nobelpreis und das wird Dua Lipa nicht passieren. Ja, da gehe ich auch von aus und so weiter. Aber wir haben schon, zumindest bei der Rezeption der Studie, den Eindruck, oder den gewinnt man, glaube ich, dass da doch so ein Verfallsnarrativ, was du ja auch angesprochen hattest vorhin, erzählt wird. Wie gesagt, das kann eine Lesart der Studie sein, dass eine falsche Lesart der Studie, die einfach viel neutraler auf sozusagen die gegebenen Fakten blicken möchte, aber dass die Studie so als Verfallsnarrativ gelesen werden kann, das hätten die ForscherInnen zumindest, wenn sie sich jetzt darüber wundern, im Auge haben können.
Genau, ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist sogar eine gute Entwicklung. Zum Beispiel im Rap-Genre beobachte ich, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren Texte sehr viel reduzierter daherkommen. Es ging früher darum, wirklich zu beweisen, was man alles in kurzer Zeit schafft und dabei noch einen Flow hat. Und jetzt sind Songs weniger textlich überladen. Also das würde ich sagen, ist eine gute Entwicklung. Und letztlich ist es nicht auch eine Marketingstrategie, einfache Texte zu schreiben, also ein großes Resonanzangebot zu bieten, so wie das Taylor Swift vielleicht tut oder Beyoncé mit ihrem neuen vermeintlichen Country-Album. Ihr wurde das jetzt auch vorgeworfen, die Texte seien so einfach und mehrdeutig gehalten, dass der Erfolg einhergeht und möglichst viele sich damit identifizieren können.
Lustig, dass es so ein, weil es ist ja gewissermaßen fast ein Gegensatz zu sagen, die Texte sind einfach, aber auch gleichzeitig mehrdeutig. Mehrdeutigkeit ist ja eigentlich immer so ein Merkmal von guter Kunst.
Ja.
Keine eindeutige Weltbeschreibung, keine eindeutige Gefühlsbeschreibung, sondern Anknüpfungspunkte bieten, Referenzpunkte bieten und so weiter, ne?
Genau, also ich glaube eigentlich dieses eine Moment, dass man sagt, der Rezipient, die Rezipientin kann sich sehr gut einbringen und mit dem Kunstwerk etwas machen, also aktiv mit dem Kunstwerk umgehen, ist eigentlich immer ein hoher Wert. Und da würde ich dann absolut zustimmen, dass ein Song, der das bietet, Ambivalenzen bietet, Mehrdeutigkeiten bietet und dadurch auch eine Fläche bietet, sich mit ihm auseinanderzusetzen, aktiv auseinanderzusetzen, sollte doch erstmal eine Qualität sein und nicht ein Vorwurf. Das finde ich dann schon so ein bisschen problematisch, das gleich wieder so zu wenden.
Was ja aber stimmt, und das hat die Studie eben auch gezeigt, ist, dass die Songs im Durchschnitt kürzer werden. Also zu eher so ein bisschen konsumierbaren Häppchen vielleicht. Dass es auch ein bisschen weniger Platz gibt, sich im Text so richtig auszubreiten. Bevor wir uns jetzt aber alle zu einig werden, würde ich gerne mal Charlotte Brandy hören. Das ist eine Musikerin und Songwriterin. Vielleicht kennt ihr sie aus ihrer ehemaligen Band Me and My Drummer oder auch als Solokünstlerin. Sie schreibt auf Englisch und auf Deutsch und sie würde genau da widersprechen, dass kurze Texte, einfache Texte eine Entwicklung sind, die neu ist und die vielleicht auch problematisch ist.
Songtexte sind keine Gedichte und sind keine Bücher. Das heißt, da reicht auch viel weniger, aber das muss dann stimmen. Und ich glaube, dass die Texte dann stimmen, wenn sie wirklich gemeint werden. Das hat nichts mit persönlich oder politisch oder nicht politisch oder literarisch wertvoll oder nicht zu tun. Es ist einfach, meinst du, was du sagst? Und letzten Endes gehört dann zu einem Songtext auch unbedingt die Performance, der Gesang und nicht zuletzt die Musik auch.
Das ist der Punkt, ne? Wenn man einen Text aus dem Gesamtkontext des Songs herausreißt, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv. Als ich vorhin die Taylor Swift Lyrics vorgelesen habe, natürlich klingt das ein bisschen dämlich, wenn ich das einfach so ohne Musik so ein bisschen nüchtern vorlese. Also welchen Effekt haben denn Lyrics überhaupt in Musik, habe ich mich gerade gefragt.
Also ich glaube, erstmal muss man sagen, das ist eine These, die kommt nicht von mir, sondern von einer sehr klugen, auch Musikerin, die aber auch Musiktheoretikerin ist aus Frankreich, Agnès Géraud. Die hat ein Buch geschrieben, Dialectic of Pop, und die sagt knallhart, Pop-Lyrics sind eigentlich, was ihre Bedeutung anbelangt, also das semantische Verstehen der Lyrics ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, wie klingen die Worte. Also es geht gar nicht so sehr um die Bedeutung, und wir nehmen natürlich Songs ganz häufig nur fragmentarisch von der semantischen Bedeutung wahr. Ihr Beispiel ist sehr schön von Michael Jackson, Billie Jean. Wir alle kennen das Lied und wir wissen auch, dass Billie Jean is not my lover. Körper. Das wissen wir. Aber wissen wir noch mehr? Wissen wir wirklich mehr? Wissen wir, worum es da geht in dem Song? Ich sage mal, wir wissen es nicht. Also die Michael Jackson-Fans wissen das. Und natürlich wissen die Taylor Swift-Fans, worüber Taylor singt. Aber das meiste, was wir an Pop hören, da kennen wir die guten Phrasen. I can't get no satisfaction. Und es interessiert uns nicht, dass der Stone-Song dann lyrisch wahrscheinlich eigentlich relativ platt ist. Ne?
Ja, aber hey, ist das nicht ein Problem von Pop? Jetzt ganz klassisches Beispiel, ja? Born in the USA von Bruce Springsteen. Das wird so gerne als Hymne auf die USA verstanden. Im Text ist es ein super kritischer Text über Arbeits- und Lebensbedingungen der eher ärmeren Bevölkerung in den USA. Oder, anderes Beispiel, ich habe neulich meinen Algorithmus mal gestartet. Der hat mir einen Gute-Laune-Mix präsentiert und dann kamen dann Songs wie M.I.A. Paper Planes oder von All J. Breeze Blocks, was ja textlich nicht im Ansatz irgendwas mit guter Laune zu tun hat. Also wir hören ja offenbar nicht hin und alles, was die Lyrics an Message oder so transportieren wollen, geht total verloren.
Und auch da hat der Computer keine gute Arbeit geleistet.
Das war nur am Rande, genau.
Sehr schön, ja, stimmt. Das kann passieren. Also Bruce Springsteen darf sich, glaube ich, nicht beschweren, wenn man so einen kraftvollen Refrain Born in the USA bringt und sich dann auch so breitbeinig auf die Bühne stellt und so weiter, dass der Song dann limitiert wahrgenommen wird. Das ist klar. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel in der Tat, dass da was eklatant verloren gehen kann und der Song dann genau in die andere Richtung gedeutet werden kann. Ja, das sehe ich so und erkenne das auch, dass gerade der Song manchmal so als so patriotische Hymne gedeutet wurde. Also mittlerweile weiß es, glaube ich, jetzt schon jeder.
Also Songtexte in populärer Musik waren eigentlich schon immer platt und unangemessen. Das sagt zum Beispiel jemand, der mit populärer Musik ohnehin nichts anfangen kann, nämlich der Philosoph und Kulturkritiker Theodor Adorno. Ja. Dem war das alles suspekt, also Popmusik als Teil der Kulturindustrie und der kapitalistischen Verwertungslogik. Und er hat schon einen Punkt, finde ich zumindest persönlich, wenn er sagt...
Wenn also dann irgendjemand sich hinstellt und auf eine im Grunde doch schnulzenhafte Musik dann irgendwelche Dinge darüber singt, dass Vietnam nicht zu ertragen sei, dann finde ich, dass gerade dieser Song nicht zu ertragen ist, weil er, indem er das Entsetzliche noch irgendwie konsumierbar macht, schließlich auch daraus noch etwas wie Konsumqualitäten herauspresst.
Wobei er da ja im Grunde dieses Bruce Springsteen-Phänomen nochmal beschreibt. Ja. Es geht ja eher darum, dass die Musik nicht zum Ton passt. Also Musik oder Text-Tonschere vielleicht. Oder wie erträglich ist die?
Da wendet er sich ja gegen Joan Baez. Das ist dieses berühmte Interview mit ihm. Ja, ich finde das schon von einem kulturelitaristischen hohen Ross gesprochen. Was ist denn dagegen einzuwenden, wenn Joan Baez, wenn die einen Song gegen Vietnam schreibt und dadurch dann natürlich auch viele Menschen erreicht und das sei eigentlich genauso unerträglich, also die Zuspitzung von Adorno ist auch wirklich unerträglich an dieser Stelle, sei genauso unerträglich wie der Krieg in Vietnam. Das ist also ein Meister der Zuspitzung, Adorno ja sicher, aber dann doch eben von einer Position sprechend, die dann doch keinerlei Verständnis für populärkulturelle Artefakte hat. Und er ist da ganz und gar gefangen in seiner Kulturindustrie-Schelte. Und die finde ich wirklich, ich mache sie immer wieder in meinen Vorlesungen und meinen Seminaren dann doch ganz schön borniert und regelrecht verschwörungstheoretisch.
So leicht kann ich euch da jetzt nicht vom Haken lassen. Weil er hat ja, finde ich, dann doch auf eine Art recht, wenn er sagt, wie gehen wir denn damit um, dass kritische, auch Kapitalismus oder kulturkritische Texte vollkommen ignoriert werden, wenn die Musik dann zu so einem Millionenseller wird.
Völlig ignoriert werden. Ja, ist das der Fall? Ist das bei Joan Baez der Fall gewesen? Ich weiß es nicht genau. Also er geht natürlich auch von einer total homogenen Hörerinnenschaft aus, die die Songs dann eben gleich rezipiert. Und wir wissen nun sehr genau, dass das nicht der Fall ist. Hm. Es mag Leute geben, die Born in the USA eben völlig missinterpretiert haben. Aber natürlich gibt es ganz, ganz viele, die das nicht getan haben und mit dem Song dann etwas anfangen und dann je unterschiedliches anfangen. Also dieses Modell, wir haben einen Song und der wird gleich rezipiert von allen möglichen, also ne, kommunikationswissenschaftlich so dieses Stimulus-Response-Modell, das Adorno dann doch noch irgendwie seiner Theorie unterlegt, das finde ich einfach falsch und ist auch richtiggehend wissenschaftlich völlig widerlegt. Fans und ZuhörerInnen machen etwas mit den Songs, rezipieren die Songs unterschiedlich und da mag es sicherlich stumpfe, platte Lektüren dieser Songs geben, aber es gibt auch ganz andere, also das ist ein Angebot. dieser Song. Und das wird genutzt und unterschiedlich genutzt.
Und gibt es nicht auch ein Recht, Texte misszuverstehen?
Ja, ja, dezidiert. Also, dezidiert.
Okay, okay. Vielleicht, da gebe ich mich geschlagen an der Stelle.
Vielleicht bewegen wir uns auch kurz in so eine philosophischere Richtung. Also ist denn ein Songtext Literatur? Muss er den gleichen Kriterien, den gleichen Ansprüchen genügen? Wir haben den Literaturnobelpreis für Bob Dylan eben angesprochen, den er bekommen hat 2016 als erster Musiker überhaupt. Und auch eher gegen seinen eigenen Willen, hatte man den Eindruck. Also er hat sich tagelang gar nicht öffentlich dazu geäußert und hat den Preis angenommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es war ihm offenbar ein bisschen unangenehm. Und die Preisvergabe wurde ja auch sehr kritisiert. Also wie würdet ihr das sehen? Ist ein Songtext Literatur? Ich würde sagen, ja, unbedingt. Weil da auch oft so ein, indem man unterscheidet, wird auch etwas wie Adorno ein bisschen von oben herab quasi unterschieden in Hochkultur und etwas, das weniger wert ist?
Ich weiß gar nicht, ob man ihn als Literatur fassen muss. Muss man das, um eben sozusagen den Qualitätsstempel aufzudrücken?
Ja, was immer da passiert ist mit der Preisverleihung, ob der berechtigt oder nicht, Fakt ist für meine Begriffe schon, dass die Songs irgendwie aus Lyrics bestehen und Musik und es immer ein problematisches Verfahren ist, die Lyrics herauszunehmen und dann als Literatur zu betrachten. Ich meine, es gibt ja auch Literatur, was weiß ich, mittelalterliche Literatur, Minnesang etc. Ja. Das wurde auch mit Instrumenten präsentiert und diese Performance muss eigentlich immer mitgedacht werden, was sehr problematisch ist natürlich, wenn es um mittelalterliche Texte geht. Aber einen Tokotronic-Song zu nehmen und den zu interpretieren wie ein Durst-Grünbein-Gedicht, finde ich schon problematisch. Also da geht schon etwas verloren. Sollte man nicht tun für meine Begriffe.
Charlotte Brandy, wir haben sie gerade schon gehört. Die Sängerin, die hat uns einen Song mitgegeben, von dem sie sagt, da sind die Lyrics irgendwie so richtig aus ihr rausgeflossen. Und zwar ist das der Song Wind.
Was hab ich davon, eine Frau zu sein, wenn ein fleischloses Wesen den Rumpf mir sprengt? Ich wiege mich nur im Wind allein, habe Falten auf einer Stirn, die was denkt.
Komplexer Text, weil so viele Bilder sind, die irgendwie scheinbar erstmal nicht zueinander passen. Ne? Ein fleischloses Wesen, das mir die Brust sprengt. Was soll denn das genau sein? Und sie sagt eben, der entscheidende Punkt ist gar nicht die Komplexität des Textes, sondern dass dahinter ein Gefühl steckt, ein Grundgefühl, das sich durchziehen muss. Und das Schwierige beim Songwriting ist, so ein Gefühl erstmal zu haben.
Es ist die Frage, ob so ein authentisches Gefühl tatsächlich hinter dem Ganzen liegen muss. Da gehe ich mit der Sängerin nicht mit. Ich fand den Ausschnitt eben fantastisch, ganz toll, um das zu sagen. Ich kannte es nicht. Also die Lyrics gefielen mir sehr gut, die Musik im Hintergrund, klasse. Aber ich glaube, dass ein echtes Gefühl nicht notwendig ist, um große Kunst zu machen. Ah, ja. Also das würde ich sagen, ist eine Zuschreibung. Das mag auch für viele so gelten, aber ich glaube, es gibt viele Beispiele auch von großen KünstlerInnen, die nicht aus einem echten Gefühl heraus ihre Kunst schaffen und trotzdem große Kunst schaffen.
Ein anderes Ergebnis dieser besagten Studie, die ja hier Anlass ist, warum wir sprechen, war, dass die Texte der letzten 5 Jahrzehnte emotional, wenn wir schon mal bei Gefühlen sind, immer negativer würden und persönlicher. Ich würde auch sagen, je nachdem, welches Genre man sich anschaut, es ist vor allem für männliche Interpreten normaler geworden, gängiger geworden, dass sie über ihre zum Beispiel psychische Gesundheit viel sprechen, singen, rappen. Als Beispiel ist mir da eingefallen unter anderem Kendrick Lamar. Also wir sprechen ja hier über populäre Musik. Es gäbe jetzt ganz viel zu sagen, aber Kendrick Lamar, den man eher für sozialkritische Texte kennt. Aber das Beispiel, das ich dabei habe, Count Me Out, da hört man auch hier, wie persönlich er über eine ja offenbar toxische Beziehung rappt. Man vollzieht seine Entwicklung so mit im Song. Also am Anfang beschreibt er eine Unsicherheit, eine Scham, einen Schmerz. Und dann kommt er zu der Erkenntnis, dass sein Wohlbefinden an erster Stelle stehen muss, dass es ihm alleine ohne diese Beziehung viel besser gehen würde. Also das ist für mich so ein Beispiel für negative Emotionalität, aber auch für sehr wohl komplexe und anspruchsvolle Texte.
One of these lives, I'ma make these right with the wrongs I done. That's when I unite with the Father, Son, till then I fight. Rain on me, put the blame on me. Got guilt, got hurt, got shame on me. Got 6 magazines that's aimed at me. Done every magazine was fame to me. It's a game to me with a bedroom mat. Sleep, I ain't never had affairs with that. What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back. I care too much when I share too much. In my head too much, I shut down too. I ain't there.
Kendrick Lamar mit Count Me Out und... Da hört man es, also Rain on me, put the blame on me, got guilt, got hurt, got shame on me. Er arbeitet da einfach sehr viel mit Wiederholungen, also rhetorisch sehr ausgefeilt, wenn wir schon mal bei sprachlicher Komplexität sind. Und auch hier, es ist halt ein Zusammenspiel aus Melodie, Flow, Art der Betonung. All das überträgt sich ja nicht, wenn man sich nur den Text anschaut.
Genau. Perfektes Beispiel für meine Begriffe. Musikalisch auch ganz, ganz toll. Und das Zusammenspiel zwischen den Lyrics und der Musik, fantastisch.
Ich finde es interessant, wenn wir mal so ein bisschen darauf schauen, was da vielleicht auch so zeitdiagnostisch, sage ich jetzt mal, drin steckt. Ne?
Ja.
Wenn diese Studie sagt, wir sind da über die letzten, was ist es, 50 Jahre, die Studie untersucht, zu einer negativeren, traurigeren, wütenderen ja auch Gefühlshaltung in diesen Lyrics gekommen.
Wo steckte die Wut vorher?
Warum?
Oder die Trauer? Wieso hat man das vorher nicht?
Und umgekehrt, sind unsere Zeiten wirklich so viel schlimmer als vor 50 Jahren? Kann ich mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, ne?
Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie soll man das rausfinden, computergestützt, dass die Texte düsterer und
dergleichen... Das sind dergleichen. So Buzzwords, die danach gefragt werden.
Ja, genau, aber möglicherweise kann ja ein Buzzword irgendwie ausgesprochen sein, aber der Song dann insgesamt sich von diesem Buzzword und diesem Gefühl dann distanzieren. Also genau das Gegenteil behaupten. Wenn da Fear oder sowas vorkommt, Furcht oder sowas, dann kann ja da vorkommen, ja, Furcht habe ich nicht.
Vielleicht kann man das ja differenzieren. Vielleicht sind nicht die Zeiten schlimmer geworden, vielleicht haben wir mehr die Hoffnung verloren. Songs aus den USA, aus den Zeiten der Bürgerrechtsbewegung, waren vielleicht kämpferischer, waren vielleicht hoffnungsfroher auch auf eine gewisse Art und Weise. Sind sie jetzt vielleicht nicht mehr, wenn wir uns Rap oder R&B oder so angucken?
Oder Männlichkeitsbilder haben sich verändert und deswegen schaffen es männliche Interpreten auch mehr über ihre Schwächen zu singen.
Also ich bin immer ein Freund, näher an die Sachen ranzugehen. Also tatsächlich nicht mit dem Computer so eine Hubschrauberperspektive einzunehmen und alles erfassen zu wollen. Das müsste man so genrespezifisch untersuchen. Und da glaube ich, das, was ihr anbietet, völlig richtig. Da wird es Tendenzen geben, Verschiebungen natürlich gesellschaftlicher Natur, zeitgeschichtlicher Natur etc. Und das spiegelt sich dann in den Songs wieder, die dann wieder die Gesellschaft auf die Gesellschaft zurückwirken etc. Da gibt es Bewegung, bin ich ganz sicher. Aber ich würde näher rangehen. Ich würde wenigstens dann sagen, okay, ich nehme ein Genre oder Kendrick Lamar schaue ich mir an, als sozusagen das Gesamtbild immer zu haben.
Ja, und wenn wir dich mal festnageln auf eine Erkenntnis, also wie würdest du sagen, haben sich die Songtexte in den letzten Jahrzehnten verändert?
Also ich würde mich regelrecht weigern, eine Antwort zu geben, weil ich das Gefühl habe, ich überblicke überhaupt nicht das ganze Feld und das ist ja immer die Notwendigkeit, dann wird der Computer halt herbeigeschafft, weil wir nicht das Feld überblicken können und gerade bei Kunst computermäßig auszumessen, habe ich große, große Zweifel.
Wir versuchen ja in diesem Podcast, was geht, was bleibt, auch diesen Was-bleibt-Teil immer auch zu beackern. Also in welche Richtung bewegt sich denn die Musik beziehungsweise die Songtexte? Also Stichwort Konsumierbarkeit. Wir leben in spätkapitalistischen Zeiten, alles wird auf Verwertbarkeit hin produziert. Was heißt das automatisch für die Musik? Dazu hat Charlotte Brandy uns das hier gesagt.
Also der Turbokapitalismus hat uns mittlerweile so fest im Klammergriff, dass viele Texte sich einfach knallhart Spotify-Playlisten unterwerfen oder ein Soundtrack sein müssen für TikTok-Videos für InfluencerInnen, die damit Produkte vertreiben, dass da noch so ein bisschen Musik nebenbei läuft. Überhaupt verkommt Musik generell mehr und mehr zum Soundtrack für irgendwelche Produkte und das zu einem sehr, sehr, sehr besorgniserregenden Ausmaß. Und da kann man komplexe Inhalte nicht gebrauchen, so wie man komplexe Inhalte gerade nirgendwo mehr Platz macht. Also wir diskutieren ja auch nicht mehr wirklich miteinander, sondern hauen uns nur noch unsere Meinungen in Form von Slogans oder Posts um die Ohren. Warum sollte gerade Popmusik da komplex bleiben?
Also da hat Charlotte Brandy schon einen Punkt, dass Musik natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Oder ist sie zu pessimistisch dabei? Also kann man sich den Marktlogiken entziehen? Tut das Taylor Swift? Und wenn ja, wie?
Genau, da muss ich jetzt mal als Swiftie dagegen halten. Die mit Abstand erfolgreichste und wahrscheinlich mittlerweile von vielen respektierteste Songwriterin arbeitet doch nicht mit diesen Prinzipien der Einfachheit und der Reduktion, sondern die würde ja durchaus im Sinne der Studie dann eher auf der Seite der komplexen Lyrics stehen. Und natürlich, Taylor Swift ist dazu in der Lage, immer wieder so Catchphrases zu bringen, so Karma is my boyfriend oder sowas, das klingt gut. Aber natürlich, die Songs unterwerfen sich doch zumindest nicht der Logik der fehlenden Komplexität und dergleichen. Also Taylor Swift, erfolgreichste Künstlerin, steht quer zu der Behauptung, die wir eben gehört haben, für meine Begriffe.
Trotzdem, wenn ich da noch mal was sagen darf, nichts gegen Taylor jetzt an der Stelle, Entschuldigung. Vorsicht. Charlotte Brandy macht ja da auch gewissermaßen so ein Verfallsnarrativ von Popmusik auf. Nicht im Sinne von der textlichen Ebene, die immer flacher würde, sondern im Sinne von dem Kulturprodukt Popmusik, das immer mehr zu einem beiläufigen Jingle wird letztlich.
Ja, das ist brutal gesagt Adorno pur. Genau das sagt er.
Und würdest du ihr deshalb widersprechen?
Ja. Also ich sehe das nicht so, überhaupt nicht. Ich halte von dieser pessimistischen Position nichts.
Aber dass die kapitalistische Vermarktungslogik zunehmend sozusagen die Produktion von Popmusik bestimmt.
Ja, ich weiß nicht, zunehmend würde ich schon problematisieren, ob das unbedingt so sein würde. Adorno sagt ja schon in den 40er Jahren, es ist komplett Ware durch und durch, ist seine Formulierung. Also mit anderen Worten, er würde wahrscheinlich schon das in den 40er Jahren angesetzt haben. Also dieses zunehmend würde ich problematisieren. Und ich würde problematisieren, dass natürlich die Rahmen geschaffen werden wie Spotify oder das Formatradio sorgt dafür, dass die Songs sich verändern. Na, da würde ich dann eher mit Marshall McLuhan argumentieren, the medium is the message. Natürlich, das Formatradio sorgt dafür, dass die Songs kürzer werden auf 3 Minuten und TikTok sorgt dafür, dass die Songs kürzer werden auf 2 Minuten etc. Dass da sofort dann ein Qualitätsverfall entstehen muss, sehe ich nicht unbedingt.
Und dann, vielleicht können wir uns darauf einigen, kann Popmusik ja auch platt sein. Sie darf es doch auch, oder? Also krass vereinfachend, Schrei nach Liebe von den Ärzten ist kein Kunstwerk textlich und trotzdem sehr effektiv. Also das will man sich ja auch nicht nehmen lassen.
Solange noch, und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, vielleicht Platz für anderes bleibt. Ne? Und da ist dann vielleicht die kapitalistische Verwertung wirklich das Problem, weil sie kleinere, nischigere, vielleicht auch, aber nicht notwendigerweise komplexere Bands, Sängerinnen, Sänger, Songs einfach so ein bisschen ausblendet zugunsten der Großen, ja.
Ich will nicht insistieren, da würde ich immer Taylor Swift dagegen halten. Ich meine, Taylor Swift, ohne sie jetzt auf ein Pedestal zu stellen, aber sie arbeitet doch eigentlich nicht mit Simplizität, was die Texte anbelangt.
Also, okay, dann alle außer Taylor.
Nein, aber sie ist ja dadurch auch so interessant, weil diese Verfallsthesen und diese adornitische Haltung, sag ich mal, die wird von ihr eigentlich immer so ganz lässig unterlaufen. Sie ist immer die erfolgreichste und dann kann man immer sagen, wenn eure These denn stimmen sollte, die adornitische Verfallsthese, wieso dann diese Frau mit den komplexen Texten und diesen vielen Worten, die niemand kennt, etc., warum?
Lassen wir jetzt so stehen als Schlusswort.
Ja, gerne.
Danke, Jörn.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Jörn Glasenapp hat mit uns über die Songtexte gesprochen, die angeblich immer flacher werden. Ob das wirklich ein Problem ist, naja, das bezweifeln wir nach diesem Podcast so ein bisschen, würde ich sagen.
Und Taylor Swift rettet uns alle.
Das eh.
Vielen, vielen Dank, Jörn. Das war Was geht, was bleibt für heute. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da.
Tschüss. Macht's gut.
Tschüss.
Und hier kommt noch ein kleiner Hörtipp für euch.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil das immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa lass reden mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa lass reden. Ab dem 3. April in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.